Am 9. Februar um 10.01 Uhr bekommt Kaschalinas Mutter einen Anruf von ihrer Tochter. Die Mutter sagt uns, sie hätten über einen weiteren Artikel auf Bild.de gesprochen. Titel: Kaschalina gönnte sich Generalüberholung. Darunter werden ihre Schönheitseingriffe aufgezählt. Es habe sie verletzt, so etwas über sich zu lesen, erzählt ihre Mutter.
In dem Gespräch soll es aber auch darum gegangen sein, dass Kaschalina gerade wieder etwas Hoffnung habe. Es bedeute ihr viel, ihre Fans und Follower hinter sich zu wissen. Dann bricht Kaschalina das Gespräch ab. Sie sagt, sie bekomme einen anderen Anruf. So erinnert es ihre Mutter.
Um 11 Uhr meldet Kaschalina sich wieder bei ihrer Mutter. Der andere Anruf sei von der Polizei gewesen, habe sie gesagt. Die Beamten hätten Kokain in ihrem Auto gefunden. Die Polizei habe die Drogen beschlagnahmt. Auf ihre Mutter wirkt Kaschalina unter Schock.
Dieser Anruf ist uns ein Rätsel. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft wird uns später bestätigen, sie habe keine Hinweise zu diesem angeblichen Drogenfund. Wir haben die Telefonnummer, von der Kaschalina am Vormittag des 9. Februar angerufen wurde, geprüft. Die Nummer gehört tatsächlich zur Berliner Polizei. Umso seltsamer, dass dort niemand etwas von einem Drogenfund weiß.
Um 11.19 Uhr schickt Kaschalina einem Fotografen, mit dem sie für ein Shooting verabredet ist, eine Nachricht. Sie fragt: So um 12? Der Fotograf stimmt zu. Sie wollen sich draußen vor dem Apartment treffen. Ebenfalls um 11.19 Uhr ist in den Notizen von Kaschalinas Handy ein Abschiedsbrief gespeichert.
Um 11.20 Uhr schreibt Kaschalina ihrer Mutter auf WhatsApp: Tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe. Um 11.22 Uhr ist ein zweiter Abschiedsbrief in ihren Notizen gespeichert. Beide Briefe sind voller Tippfehler, Worte fehlen, sie wirken hastig geschrieben.
Um 11.43 Uhr nimmt Kaschalina einen Anruf an. Dieser Anruf kommt von der Nummer des Assistenten von Jerome Boateng. Nach 2 Minuten endet das Gespräch. Um 11.46 Uhr meldet sich die Nummer wieder. Dieses Mal dauert das Gespräch 3 Minuten. Es ist offenbar der letzte Anruf, den Kaschalina annimmt.
Laut der Todesakte liegt der Polizei Berlin die Anrufliste von Kaschalinas iPhone vor. Darauf sind auch die beiden letzten Telefonate festgehalten. Den Assistenten von Jerome Boateng befragen die Beamten nach Kaschalinas Tod jedoch nicht. Auf unsere Anfrage bei dem Assistenten von Jerome Boateng antwortet sein Anwalt: Sein Mandant werde sich nicht äußern. Er schreibt, Zitat: Die Fragen implizieren fast ausnahmslos strafrechtlich relevantes Verhalten und haben zum Teil verleumderischen Charakter. Aus meiner Sicht wären derartige Fragen den staatlichen Ermittlungsbehörden vorbehalten.
Auf unsere Fragen zu den Ermittlungen im Fall Kaschalina bekommen wir bei der Polizei keine Auskunft. Ein Pressesprecher schreibt: Ich bitte um Verständnis, dass sich die Polizei Berlin aus Datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Gründen zu einzelnen Personen nicht äußert.
Unseren Informationen nach kontaktiert die Polizei nach Kaschalinas Tod offenbar eine gemeinsame Freundin von Kaschalina und Jerome Boateng. Die Beamten hätten sie darum gebeten, Boateng auszurichten, er solle sich bei der Polizei melden. In der Akte ist keine Kontaktaufnahme mit Jerome Boateng dokumentiert.
Der Fotograf wird der Polizei später sagen, er habe wie vereinbart vor der Haustür gestanden und gewartet. Geklingelt habe er nicht. Kaschalinas Name habe nicht am Klingelschild gestanden, nur die Initialen, JB. Um 12.45 Uhr schreibt der Fotograf Kaschalina eine Nachricht. Er fragt: Lebst du noch?
Ich bin Maike Backhaus.
Ich bin Nora Gantenbrink. Das ist NDA, die Akte Kaschalina, ein Spiegel-Podcast.
Leute, es ist jetzt eine Sprachnachricht aufgetaucht, die Kascha Lehnhardt kurz vor ihrem Tod aufgenommen haben soll. Sie schien dabei sehr hoffnungsvoll zu sein und viele Leute sagen, es hört sich so an, als wollte sie weiterleben. Was sie da genau sagt, zeige ich euch jetzt.
Vor wenigen Monaten, Ende Oktober 2023, gehen Videos wie dieses auf TikTok viral. Der Name Kascha Lehnhardt hat über 1 Million Aufrufe auf der Plattform. Die Nachricht von Kascha Lehnhardt in diesem Video ist nicht neu. Sie wird nicht zum ersten Mal auf Social Media geteilt.
Ich werde noch ein Statement machen, ein ganz, ganz vorsichtiges, respektvolles, niveauvolles, abschließendes und dann geht's für mich weiter. Punkt. Fertig.
Verbreitet wird die Sprachnachricht von einem Account, der unter Kaschalinas Namen postet. In der Caption unter dem Clip steht: Der Tod von Kascha war kein Selbstmord. Sie hatte Pläne und Ziele, für die sie kämpfen wollte. Sie wollte ein Statement machen, doch man hat ihr diese Möglichkeit genommen. Sie wollte weiterleben. Leben ist in Großbuchstaben geschrieben. Dazu ein Foto von Kascha Lehnhardt. Sie trägt schwarz und fotografiert sich selbst im Spiegel.
Die Betreiber von Accounts wie diesem auf TikTok und auf Instagram posten anonym. Nach allem, was wir herausgefunden haben, sind es oft Frauen. Sie nennen sich Kascha Army. Wir hatten mit einigen von ihnen Kontakt. Eine Frau sagt uns, sie habe selbst eine missbräuchliche Beziehung erlebt. Ein Hashtag der Kascha Army ist Justice for Kascha. Die Unterstützerinnen fordern, den Tod von Kascha Lehnhardt nochmal neu zu untersuchen.
Wir haben Kascha Lehnhardts Todesakte von unabhängigen Forensikern und Gutachtern einschätzen und überprüfen lassen. Sie sehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder äußere Einwirkungen im Kontext der direkten Todesursache. In der Akte finden Sie keine Fehler. Den Obduktionsbericht und das toxikologische Gutachten schätzen Sie als nicht perfekt, aber ordentliche Arbeit ein.
Für Kascha Lehnhardts Familie und ihre Freunde stellen sich bis heute Fragen, auf die sie keine Antworten finden. Ihr Umfeld erzählt uns, in den Tagen vor ihrem Tod habe Kascha Lehnhardt geplant, eine Zeit lang mit ihrem Sohn nach Bali zu gehen, ohne Handy, einfach um zur Ruhe zu kommen.
Gleichzeitig gibt es die Aussage einer Freundin gegenüber der Polizei. Die Freundin sagt, Kascha Lehnhardt habe in den Wochen vor ihrem Tod von Suizidgedanken erzählt. Und es gibt Hinweise auf mindestens eine Situation wenige Wochen zuvor, die als Suizidversuch gewertet werden könnte.
2021 ist Kascha Lehnhardt die in Deutschland am häufigsten gegoogelte verstorbene Person. Und bis heute, 3 Jahre später, wird immer wieder über ihren Tod und die Gründe spekuliert. Warum? In dieser Folge geht es um die vielen Widersprüche im Fall Kascha Lehnhardt. Um Details, die nicht zusammenpassen, offene Fragen und scheinbar endlose Datenleaks. Besonders die letzten Tage vor dem 9. Februar wirken wie ein einziges Chaos. Ein Chaos aus Gerüchten um Drogen in ihrem Auto, Hackern, Erpressung, verschwundenen Telefonen, Mobbing auf Instagram, Berichterstattung im Boulevard. Anrufe, die man nicht zuordnen kann und Aussagen, die sich widersprechen. Folge 4. Kleine Feuer überall.
Diese Folge heißt Kleine Feuer überall, weil es im metaphorischen Sinne in Kascha Lehnhardts Leben überall brennt. 5 Wochen vor ihrem Tod hat sie einen Autounfall. Mit einem schwarzen Mini Cooper fährt Kascha Lehnhardt morgens gegen einen Laternenpfahl. Die Mutter sagt uns, ihre Tochter habe Schlafprobleme gehabt.
Nicht so schlimm, also mir geht's gut. Mir ist nichts passiert. Trotzdem habe ich mich natürlich voll erschrocken. Ich bin auch im Krankenhaus und muss auch ein paar Tage hier bleiben. Aber ja, alles klingt dramatischer, als es wirklich ist. Aber wenn ich dann wieder back bin, dann sehen wir uns hoffentlich.
Bei den Untersuchungen scheinen dem Personal Hämatome aufzufallen. Kascha Lehnhardts Erklärung ist, die Verletzungen stammten vom Spiel mit den Hunden.
Dadurch, dass ich halt blaue Flecken am Arm habe von Ivy und Bailey, denken die, dass ich halt irgendwie eventuell mit Gewalt zu tun habe. Ach, keine Ahnung, was sie denken. Ich kann morgen raus.
Während der Recherchen haben wir mit vielen Freunden und dem Umfeld von Kascha Lehnhardt und Jerome Boateng gesprochen. Wir haben gefragt, ob die Freunde etwas von mutmaßlicher Gewalt zwischen den beiden mitbekommen hätten.
Jerome Boateng lässt über seine Anwältin mitteilen, er habe Kascha Lehnhardt zu keinem Zeitpunkt körperlich angegriffen. Der Spiegel sei in weiten Teilen schlicht falsch informiert und darüber hinaus offenbar nur mit selektiven Informationen versorgt. Einige Freunde sagen uns, wenn sie jetzt zurückdenken, erinnern sie sich, dass Kascha Lehnhardt häufig blaue Flecken und Blutergüsse an ihren Armen und Beinen gehabt habe. Wenn sie darauf angesprochen wurde, habe sie erklärt, die Verletzungen seien beim Sport passiert und dass sie einfach schnell blaue Flecken bekäme. Ihre Familie sagt uns, Kascha Lehnhardt habe oft sehr weite Pullover und Hosen getragen. Ihre Mutter nannte ihre Tochter deshalb Schlumpf.
Wenn Kascha Lehnhardt Freunden oder ihrer Familie von Streit mit Boateng erzählt, habe sie manchmal von Schubsen gesprochen. Sie schubsten sich gegenseitig oder er packe sie manchmal fest an den Armen. Ihr Umfeld sagt, sie habe sich nie als Opfer beschrieben. Wenn man ihr zugehört habe, habe es geklungen, als sei sie auf Augenhöhe mit Boateng. So stark wie er.
Kascha Lehnhardts Umfeld erzählt uns auch, wie die beiden als Paar miteinander gewesen seien. Jerome Boateng sei der ruhigere und zurückhaltendere gewesen. Kascha Lehnhardt habe fröhlich, laut und dominanter als er gewirkt.
Jerome und ich lieben uns und das sind jetzt alles Dinge, die von außen kommen.
Und das rüttelt trotzdem an der Beziehung. Und wir wollen halt einfach nicht, dass es kaputt geht.
Das deckt sich mit unserem Eindruck aus Sprachnachrichten wie dieser. Es gibt Nachrichten, in denen Kascha Lenhardt weint und verzweifelt ist. Aber meistens versucht sie schnell wieder tough und selbstsicher zu klingen. Sie macht sogar Witze. Auch dann, wenn sie beschreibt, wie schlecht es ihr eigentlich geht. Besonders in der letzten Zeit vor ihrem Tod. Uns liegen Hinweise vor, dass Kascha Lenhardt in dieser Zeit Angst hat.
Als der Autounfall passiert, steht die Beziehung zu Jerome Boateng kurz vor dem Aus. Kascha Lenhardt sei oft ziellos und unruhig im Auto durch die Stadt gefahren. So erzählt es uns ihre Mutter. Der Unfall passiert morgens um kurz vor 5.
Kascha Lenhardt wird leicht verletzt vom Unfallort ins Krankenhaus gebracht. Unseren Recherchen nach schickt Jerome Boateng seinen Assistenten, damit er sich um Kascha Lenhardt kümmert. Die Ärzte diagnostizieren ein Schleudertrauma und behalten Kascha Lenhardt 2 Tage dort.
Ja, ich glaube, immer wenn jemand einen Autounfall hatte, dann wird, glaube ich, immer ein Psychiater auch mit einbezogen. Einfach um auszuschließen, dass die Person nicht suizidgefährdet ist oder sowas. Weil der Passant, der das gesehen hat, der, keine Ahnung, ob der halt irgendwas gesagt hat, aber es muss so ausgesehen haben, dass ich absichtlich gegen den Mast gefahren bin. Dann kamen die Krankenwagen und so weiter und so fort. Dann musste ich pusten und das Krasse ist, du darfst 0,5 haben. Ich hatte 0,6. Schon wieder richtig, richtig, richtig klasse.
Das Auto ist auf Jerome Boateng zugelassen und hat einen Frontalschaden. Boatengs Assistent soll die Reparatur veranlasst haben. Vor ihrem Tod speichert Kascha Lenhardt Screenshots aus alten Nachrichten auf ihrem Handy. Es sind Chats von ihr mit Boatengs Assistent. Daraus geht hervor, dass der Assistent ihr immer wieder mit dem Auto geholfen hat. Beim Reifenwechsel oder einem kaputten Licht.
Fast einen Monat nach diesem Unfall bekommt Kascha Lenhardt eine anonymisierte Nachricht auf Instagram. Es ist der 4. Februar, 2 Tage, nachdem das Bildinterview von Jerome Boateng erschienen ist. Die Person hat als Profilbild ein Foto von dem kaputten Mini Cooper. Das Bild ist am Unfallort aufgenommen. Unseren Informationen nach soll Jerome Boatengs Assistent dieses Foto gemacht haben. Wir wissen nicht, wie die Person, die sich jetzt bei Kascha Lenhardt meldet, an die Aufnahme gekommen ist.
Diese Person schreibt: Hey Kascha, wie du wahrscheinlich nun mitbekommen hast, weiß ich, was du in deinem geschrotteten Mini vergessen hast und davon leider nicht wenig, in Klammern 60 Gramm. Ich komme nicht aus böser Absicht, das sollst du von vornherein wissen, nur habe ich leider auch kein Problem damit, an die Presse zu gehen, weil Leute, die Drogen einnehmen, für die habe ich leider in keinster Weise Mitleid übrig, egal wie schwer es momentan wegen deiner Beziehung ist. Der Wagen ist auf Jerome zugelassen, nur warst du die Benutzerin dieses Fahrzeugs. Um auf den Punkt zu kommen: Ich habe familiäre Geldprobleme und würde mich freuen, wenn wir am Ende einfach auf einen Nenner kommen. Dies ist keine Drohung, sondern lediglich eine Option für euch zwei. Weil, wie am Anfang erwähnt, ich nicht in böser Absicht komme, sondern es einfach für eure sowie meine Seite eine Win-Win-Situation sein soll. Falls ihr das nicht wollt, ist auch kein Problem. Trotz allem wünsche ich dir viel Kraft, falls es dir nicht allzu gut momentan geht.
Auch eine Freundin von Kascha Lenhardt bekommt an diesem Tag eine Nachricht. Der Absender ist ein Bekannter von ihr, der bei einer Berliner Autowerkstatt arbeitet. Der Mann schreibt, am Tag vorher sei ein Auto bei ihm abgegeben worden. Ein Ferrari, den, so steht es wörtlich in der Nachricht, diese Kascha fährt. Und der war voller Koks. Und dann mussten wir die Polizei rufen. Was ist denn da für ein Theater? Die Freundin von Kascha Lenhardt antwortet: Was? Was redest du da? Der Bekannte schreibt: Nicht ich, das war wohl bei BMW gestern. Aber ist bestimmt eh nur wieder Gerede. Und Kascha Lenhardts Freundin schreibt zurück: Verstehe nicht. Du hast gesagt, wir mussten die Polizei rufen.
Kascha Lenhardt selbst wird dazu später einem engen Freund von Jerome Boateng sagen:
Mir versucht irgendjemand ein paar Kilo Koks unterzujubeln. Verstehst du das? Ich habe jetzt ganz andere Probleme. Das mit ihm in der Presse, dass das so auf die Art und Weise gelaufen ist, ohne dass er jemals mit mir geredet hat. Der hat mich 1000-mal betrogen. Ja, ich hätte gehen können. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man jemanden liebt.
Wenn ihr jetzt irritiert seid, ist das verständlich. Es ist kompliziert. Und der angebliche Drogenfund in ihrem Auto ist nur ein Beispiel von vielen. Immer wieder kommen wir bei unseren Recherchen an lose Enden und offene Fragen im Fall Kascha Lenhardt. Sicher ist, 3 Wochen nach ihrem Unfall entstehen plötzlich überall Gerüchte über Drogen in dem Auto, das Kascha Lehnhardt fährt und das auf Jerome Boateng zugelassen ist. Manche ergeben keinen Sinn, andere wirken glaubwürdig.
Als Kascha Lehnhardt am 4. Februar die Erpressernachricht mit den Unfallfotos auf Instagram bekommt, entscheidet sie sich deshalb, Anzeige zu erstatten. Am nächsten Tag will sie zur Polizei fahren. Denn es ist nicht nur die Erpressung. Seit dem Bildinterview werden auf Social Media private Bilder und Sprachnachrichten von Kascha Lehnhardt gepostet. Ihre Familie und Geschwister werden belästigt, beschimpft und bedroht. Nachrichten verbreiten sich, in denen Geld für private Chats und Nacktbilder von ihr geboten wird. Fotos aus Kascha Lehnhardts ehemaligen Beziehungen werden herumgeschickt.
Auf jeden Fall ist die Person über meinen Gmail-Account in mein Snapchat gekommen, hat dort Bilder genommen und verkauft die halt an andere Leute. Die Leute, der hat es gepostet, ne? Er hatte 11 Seiten voller Amazon-Gutscheine mit 100, 150, 200, 300, 500 Euro. Dicker. Der hat in ein paar Stunden über 3000 Euro damit gemacht. Zumindest hat er es gepostet.
Aus Kascha Lehnhardts Umfeld heißt es, besonders in der Woche nach dem Bildinterview und vor ihrem Tod sei ständig irgendwas passiert.
Und ja, mir hat er halt gesagt, er wird gar nicht echte Fotos von mir weiterschicken und hat mir dann auch gezeigt, dass er den Leuten, die gezahlt hat, hat er wohl Pornos von anderen Leuten geschickt.
Wir haben das Smartphone und andere Geräte, die Kascha Lehnhardt bis vor ihrem Tod nutzt, digitalforensisch untersuchen lassen. 3 IT-Spezialisten aus den Berliner Security Research Labs, Linus Neumann, Janis Quer und Matthias Marx, haben Kascha Lehnhardts Social Media und E-Mail-Accounts geprüft und Folgendes herausgefunden. Kascha Lehnhardt wurde mehrfach gehackt. Darunter ist eine Person, die schon seit mindestens 2019 Zugriff auf private Informationen von Kascha Lehnhardt hat. Dieser Hacker nennt sich auf Instagram LJ Haribo. Wir nennen ihn in diesem Podcast kurz Haribo.
Über die Jahre verschafft Haribo sich auch Zugriff auf Accounts von Kascha Lehnhardts Familie und aus ihrem Freundeskreis. Es sieht so aus, als habe er ein voyeuristisches Interesse an Kascha Lehnhardt. Aber er versucht auch, in ihr Leben einzugreifen. Besonders kurz vor ihrem Tod. Erst wirft er ihr in Nachrichten auf Instagram Lügen und Untreue in ihrer Beziehung vor. Angeblich habe er dafür Beweise. Dann bietet Haribo auf seinem Instagram-Kanal Nacktbilder von Kascha Lehnhardt für 2000 Euro zum Verkauf an. Später angebliche Pornofilme von ihr.
Das Berliner Security Research Lab sagt uns, sie kennen ähnliche Verhaltensmuster aus anderen Fällen. Hacker wie Haribo könne man sich einfangen. Die Hacker werden zum Beispiel aufmerksam, wenn die E-Mail-Adresse und das Passwort von einer prominenten Person wie Kascha Lehnhardt irgendwo in einem Datenleck auftaucht. Auch wenn Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, unvorsichtig mit ihren Kontaktdaten sind oder sehr viele persönliche Informationen teilen, kann das Hacker anziehen. Die versuchen dann, Zugang zur Privatsphäre der Person zu bekommen und testen, wie weit sie dabei kommen. Laut den IT-Spezialisten gibt es Hacker, die Personen auf diese Art sammeln, wie eine Art Hobby.
Am 5. Februar fährt Kascha Lehnhardt mit ihrer Cousine zur Polizei, um die Anzeige wegen Erpressung aufzugeben. Auf dem Weg hätten sie entschieden, vorher noch zusammen in Kascha Lehnhardts Wohnung zu fahren. Beide sollen Handschuhe getragen haben. Kascha Lehnhardt soll ihrer Cousine gesagt haben, sie wolle sicher gehen, dass nicht auch in ihrer Wohnung Drogen versteckt seien. So berichtet sie es ihrem Umfeld. Als Kascha Lehnhardt mit ihrer Cousine die Wohnung durchsucht, soll ihr etwas aufgefallen sein. Sie habe ihrer Cousine gesagt, dass sie 2 ihrer alten Smartphones vermissen würde. Auf diesen Smartphones befänden sich viele der Aufnahmen und Nachrichten, die seit Wochen über einen Instagram-Account mit heute über 200.000 Followern verbreitet würden. Dieser Account gehört Rebecca Silvera.
Ich weiß, es hat sich sehr, sehr krass gespreadet. Sehr, 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 sehr krass. Das war auch ihr Ziel. So. Dabei, klar, ich habe auch meine Schulter dran, aber es ist einfach so bitter, weil ich einfach auch so heftig manipuliert wurde.
Rebecca Silvera haben wir in diesem Podcast bisher nicht erwähnt. Sie soll seit 2011 in einer Beziehung zu Jerome Boateng stehen. Gegenüber Kascha Lehnhardt und ihrer Familie gibt Boateng sie lange als Nanny seiner Kinder aus, dann als eine ehemalige Affäre.
Ich hatte das ja alles dann mitbekommen und dann hieß es, sie ist gar nicht meine richtige Freundin, sie ist ein Psychopathin.
Wenn man über die Rolle von Rebecca Silvera spricht, ist man sehr schnell, sehr tief im Beziehungsleben von Jerome Boateng.
Für den Fall Kascha Lehnert ist vor allem relevant, dass Silvera offenbar ein Teil von Boatengs Leben bleibt, auch während der Beziehung mit Kascha Lehnert. Und es ist wichtig zu wissen, dass die Probleme, die dadurch entstehen, fast alle öffentlich verhandelt werden, auf Instagram und im Boulevard. Und das schon seit 2020.
Im Dezember 2020 veröffentlicht Rebecca Silvera mehrere Stories auf Instagram. Sie nennt sie die Wahrheit 1 und die Wahrheit 2. Es sind Sprachnachrichten, Chats, Fotos und persönliche Dokumente von Kascha Lehnert. Silvera postet sie im Minutentakt mit intimen Nachrichten von Kascha Lehnert an Jerome Boateng, will sie zum Beispiel beweisen, dass Kascha Lehnert ihn obsessiv bedrängt habe. Rebecca Silvera kündigt Kascha Lehnert teilweise vorab an, jetzt gleich wieder private Informationen zu leaken. Woher sie die Daten hat, wissen wir nicht. Aber Rebecca Silvera scheint fast unbegrenzt Zugang zu Kascha Lehnerts Daten zu haben.
Kascha Lehnerts Mutter wendet sich in einer Mail an Silvera. Sie bittet sie, die privaten Details und Fotos ihrer Tochter offline zu nehmen. Silvera tut das nicht. Sie antwortet, sie wolle Kascha Lehnert helfen, an sich zu arbeiten und ein besserer Mensch zu werden. Auf ihrem Instagram-Account nennt sich Rebecca Silvera zeitweilig selbst Heilerin. Wir hätten gerne mit Rebecca Silvera gesprochen, auch sie hat abgelehnt. Auf unsere Fragen antwortet sie, alle ihre Annahmen und die Informationen, die sie bekommen haben, sind vollständig falsch und beruhen nicht auf der Wahrheit oder sachlichen Informationen.
Der öffentliche Streit der Frauen auf Instagram wird über Monate immer weiter eskalieren. Kurz vor Weihnachten 2020 springt Bild.de auf die Posts von Rebecca Silvera auf. Am 23.12. erscheint der Artikel Boateng-Ex startet Liebesschlammschlacht. Bild schreibt, Liebeswirbel rund um Bayern-Star Jerome Boateng, der aber selbst wenig dafür kann. Einen neuen Spin bekommt die Auseinandersetzung, als das Bild-Interview mit Boateng am 2. Februar erscheint. Darin sagt er, er habe Rebecca Silvera mit Kascha Lehnert betrogen und dafür entschuldige er sich bei ihr und seiner Familie.
Und ich habe so oft zu ihm gesagt, boah, Jerome, ich habe so ein schlechtes Gefühl, wenn du nicht mit mir sein willst, du musst nicht mit mir sein, aber wenn du mich lächerlich machst, wenn du mich betrügst oder danach wieder mit ihr zusammenkommst, dann raste ich aus. Das waren meine Worte. Das habe ich gesagt, nicht mehr und nicht weniger.
Nach dem Bild-Interview fokussiert sich alles auf Kascha Lehnert und den Vorwurf, sie habe eine Familie zerstört. Bild veröffentlicht weitere Chats und Sprachnachrichten. Ehemalige Ex-Freundinnen von Boateng schalten sich ein. In der Öffentlichkeit geht es jetzt fast nur noch darum, was sich die Ex-Freundinnen von Boateng gegenseitig vorwerfen. Es geht erstaunlich wenig darum, was sie eigentlich Boateng vorwerfen.
Ihr Umfeld sagt uns, Kascha Lehnert habe im Februar 2021 den Eindruck gehabt, dass Nachrichten auf ihrem Handy und ihrem Laptop schon seit längerer Zeit mitgelesen würden. Auch ihre Passwörter scheinen nicht mehr sicher. Plötzlich habe sie sich nicht mehr bei Snapchat oder Instagram einloggen können. In einer Nachricht spricht sie einen Verdacht an.
Ja, dass mein Telefon halt abgehört wurde, weil er hat mir ein neues gegeben und es war schon ausgepackt. Also nicht eingeschweißt, sondern schon offensichtlich rausgenommen worden. Und jetzt werden Sachen, die ich im Privaten gesagt habe, halt gegen mich verwendet. Und ich glaube, die beiden haben sich jetzt einfach zusammengetan, weil sie wissen, sie können jetzt nicht einfach so zusammenkommen.
Kascha Lehnerts Mutter sagt uns, ihre Tochter habe ihr von einem merkwürdigen Moment erzählt. Dieser Moment sei passiert, als Kascha Lehnert an einem Morgen das Frühstück für die Zwillinge, also Jerome Boatengs Töchter, vorbereitet habe. Plötzlich habe sich Rebecca Silvera bei Kascha Lehnert gemeldet. Silvera habe ihr vorgeworfen, den falschen Brotaufstrich für die Kinder zu benutzen. Kascha Lehnert habe gegenüber ihrer Mutter gesagt, niemand sei mit ihr in der Wohnung gewesen. Wie könne Silvera in dem Moment also gewusst haben, was sie tue? Für Kascha Lehnert gibt es damals nur eine logische Erklärung. Silvera habe Zugriff auf Kameras im Haus. Sie werde überwacht. So erinnert sich Kascha Lehnerts Mutter.
Im Fall Shirin S. wird 2022 bekannt, dass sie in ihrer Wohnung vermutlich fast ein Jahr lang abgehört wurde. Ich habe die Recherche dazu damals mit Korrektiv und der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. 2018 soll Shirin S. in ihrer Wohnung in Berlin eine Wanze in der Lampe über dem Bett gefunden haben. Shirin S. erstattet Anzeige bei der Polizei. Die Berliner Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Unbekannt auf und stellt sie einige Monate später wieder ein. Ein Sprecher teilt mit, Es konnte weder der von der Anzeigenden ausgesprochene Tatverdacht gegen ihren Lebensgefährten erhärtet werden, noch konnte anderweitig ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Es wird nie geklärt, wie die Wanze in die Lampe gekommen ist und durch wen. Uns liegen Nachrichten vor, in denen Boateng gegenüber Shirin S. zumindest den Eindruck erweckt, dass er sie belausche. In den Nachrichten behauptet Boateng, er habe Shirin S. und einen anderen Mann im Bett gehört. Sie bestreitet das. Darauf antwortet Boateng, doch, ich weiß alles, jedes Detail. Shirin S. schreibt, jetzt lass mich einfach in Ruhe mit deinen Stories. Boateng, hahaha, ja blöd, ne, wenn man alles weiß, Zwinker-Smiley, und gehört hat.
Es gibt einige Parallelen zwischen den Fällen Kascha Lehnert und Shirin S. Beide Frauen werfen Jerome Boateng vor, sie geschlagen zu haben. Boateng behauptet, beide Frauen würden lügen, um sich an ihm zu rächen.
Beide Frauen vermuten, dass sie in ihrer Beziehung mit Jerome Boateng abgehört wurden. Und bei beiden Frauen werden angeblich Drogen gefunden. Das Koks im Auto von Kascha Lehnert und 2018 bei Shirin S. eine Tüte Cannabis. Damals gibt der Assistent von Jerome Boateng an, er habe das Cannabis im Haus, in dem Shirin S. wohnt, gefunden. Er ruft die Polizei. Shirin S. war zu dieser Zeit Justizvollzugsbeamtin. Ein Vorfall wie dieser könnte ihren Job gefährden. Ein Drogentest, den Shirin S. anbietet, zeigt keinen Nachweis für Cannabiskonsum. Es werden weder gegen Shirin S. noch gegen den Assistenten von Jerome Boateng Ermittlungen eingeleitet. Wie die Drogen in das Haus gekommen sind, wird nicht aufgeklärt.
Kascha Lehnerts Umfeld sagt uns, in den Tagen vor ihrem Tod sei sie immer panischer geworden, weil immer mehr Gerüchte entstehen und Persönliches und Intimes von ihr in den sozialen Netzwerken lande. 2018 hatte Kascha Lehnert schon mal die Kontrolle über ihren Instagram-Account verloren. Damals soll sie Jerome Boateng um Hilfe gebeten haben. Uns liegen mehrere Nachrichten vor, in denen Kascha Lehnert Boateng und seinem Manager ihre Accounts und Passwörter schickt. In den Tagen im Februar 2021 versucht Kascha Lehnert mehrfach, sich Hilfe zu holen. Sie schreibt eine Website an, die sich angeblich auf Hackerangriffe spezialisiert hat. Uns liegt der Nachrichtenverlauf zwischen dem angeblichen Mitarbeiter des Unternehmens und Kascha Lehnert vor. Er nennt sich Tarek. Sie beauftragt ihn, ihr zu helfen. Doch kurz danach blockiert Tarek Kascha Lehnert bei WhatsApp.
Bis zu ihrem Tod füllen sich Kascha Lehnerts Postfächer jeden Tag mit Hassnachrichten und Drohungen. Sie wird aufgefordert, sich endlich das Leben zu nehmen. Sie wird beschimpft und bedroht. Kascha Lehnert hat Angst, auf die Straße zu gehen, so berichtet es uns ihr Umfeld.
Der letzte Hinweis auf den Hacker Haribo, der uns vorliegt, ist eine E-Mail in einem Account von Kascha Lehnert. Die E-Mail ist nach Kascha Lehnerts Tod als Entwurf gespeichert und an ihre Mutter adressiert. In dieser Mail entschuldigt sich Haribo. Er erklärt, er habe helfen wollen und nichts böse gemeint. Er scheint es sich jetzt zur Aufgabe machen zu wollen, den Tod von Kascha Lehnert aufzuklären. Die E-Mail schickt der Hacker nie ab.
Der Tod von Kascha Lehnert wird eine Diskussion über Cybermobbing auslösen, über das Vorgehen der Boulevardpresse und über die Hetze auf Social Media. Gegen eine Frau, die sich allein und der Öffentlichkeit ausgeliefert fühlte. Auch wir veröffentlichen in diesem Podcast Sprachnachrichten von Kascha Lehnert. Dabei wägen wir in jedem Fall ab, ob es gerechtfertigt ist, in Kascha Lehnerts Privatsphäre einzugreifen. Wie viele Details aus ihrem Leben und ihrer Beziehung müssen wir teilen, damit ein umfassendes Bild entsteht?
Wir haben es in Folge 1 schon mal gesagt. Für die Akte Kascha Lehnert haben wir viele Stunden Sprachnachrichten ausgewertet. Wir können nicht ausschließen, dass noch andere Chats, Nachrichten, Mails von Kascha Lehnert existieren.
In den Nachrichten, die uns vorliegen, stoßen wir immer wieder auf widersprüchliche Aussagen, die scheinbar nicht zueinander passen. Dabei ist es wichtig, sich klarzumachen, dass Kascha Lehnert diese Aussagen in ihrem Freundes- oder Familienumfeld gemacht hat, in ihrem Alltag. Sie hat spontan und im Vertrauen gesprochen. Sie hat dabei nicht daran gedacht, dass diese Nachrichten nach ihrem Tod Indizien in einem Fall werden könnten. In vielen Sprachnachrichten, die ihr in den letzten 3 Folgen gehört habt, spricht Kascha Lehnert von Gewalt. Gewalt, von der sie sagt, dass Boateng sie ihr angetan habe. Psychische und physische Gewalt. Die beiden zerstreiten sich oft, aber sie kehrt immer wieder zu ihm zurück. Das geht über 2 Jahre lang. Um diese Widersprüche zu verstehen, reicht es nicht zu hören, was Kascha Lehnert sagt, sondern eben auch, wie sie über ihre Beziehung spricht.
Dass er einfach eine
mir so in den Rücken fällt nach allem und boah, ich einfach keine Worte dafür. Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich warte auf den Anwalt, was der sagt und wie ich mich äußern kann. Aber ich bin einfach, abgesehen von dieser Öffentlichkeitssache, einfach so verletzt, was er getan hat. Er sagt, ich habe seine Beziehung kaputt gemacht zu ihr. Und er war nur mit mir zusammen, weil ich ihn bedroht habe. Was?
Der Fall Kascha Lehnert wirft auch Fragen auf die wir bis heute keine Antworten finden. Viele Spuren führen zu neuen Fragen, zu neuen Verbindungen und irgendwann passt alles und nichts mehr zusammen. Wir müssen uns bei den Recherchen immer wieder selbst fragen, hilft es uns, in diese Richtung zu recherchieren oder lassen wir uns gerade ablenken?
Die vielen kleinen Feuer, die offenen Enden und Fragen führen auch dazu, dass bis heute über den Todesfall Kascha Lehnert gesprochen wird. Meistens im Boulevard oder auf Instagram. Immer wieder geht es auch um ihre Todesursache, befeuert von der Kascha-Army. Dabei sind die Ermittlungen im Todesfall Kascha Lehnert abgeschlossen. Das Verfahren wegen Körperverletzung gegen Jerome Boateng läuft weiter, mit sehr viel weniger Schlagzeilen. Die Frage, ob es in Kascha Lehnerts Beziehung Partnerschaftsgewalt gab, ist weiter unbeantwortet.
Jerome Boateng bestreitet, Kascha Lehnert jemals körperlich angegriffen zu haben. Seine Anwältin schreibt im Spiegel, es sei ihrem Mandanten aufgrund laufender Verfahren derzeit nicht möglich, auf unsere Fragen im Detail einzugehen. Durch unsere Recherchen stoßen wir auf ein offizielles Schriftstück von Boatengs Mutter. Darin beschreibt sie den Charakter ihres Sohnes und insbesondere sein Verhältnis zu Frauen. Mehr dazu in Folge 5.
Das war NDA, die Akte Kascha Lehnert. Wenn ihr jetzt direkt weiterhören möchtet, dann könnt ihr ein Spiegel Plus Abo abschließen und bekommt alle Folgen sofort. Das Probeabo kostet 1 € für die ersten 4 Wochen. Klickt einfach auf die nächste Folge unter spiegel.de/NDA. Für alle ohne Spiegel-Abo gibt's immer freitags eine neue Folge. Überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Abonniert NDA, die Akte Kascha Lehnert, um keine Folge zu verpassen. Noch mehr Doku-Serien vom Spiegel findet ihr unter spiegel.de/audio. Da gibt's zum Beispiel den Podcast 344 Minuten. Darin rekonstruieren wir, wie 800 Reisende auf der Strecke von Berlin nach Zürich eine unglaubliche Verkettung von Pannen erlebt haben. NDA, die Akte Kascha Lehnert, ist ein Spiegel-Podcast produziert von Bose Park Productions. Autorin Maike Backhaus, Redaktion Nora Gantenbrink. Konzeption und Lead Producing Käthe Bergmann. Recherche Maike Backhaus, Käthe Bergmann, Nora Gantenbrink, Roman Höfner, Antje Windmann. Creative Producing Sandra Sperber. Redaktionelle Leitung Özlem Geser und Yasemin Yüksel. Executive Producing Chris Guse, Sue Holder, Janis Schakarian und Yasemin Yüksel. Fact-Checking Berthold Hunger. Legal Counseling Sascha Sayuns. Sounddesign Philipp Fackler. Cover Design The Finest. Line Producing Ruth Lampen. Schnitt, Produktion und Mix Fabio Lautenschläger. Projektkoordination Miki Sitsch. Dankeschön an Agnieszka Debska, Daniel Montazeri, Ole Reismann und Dirk Schulze.